Es ist Freitag, der 14. Februar. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage International mit Christian Mölling, Direktor des Programms Zukunft Europas der Bertelsmann Stiftung. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Herr Grasse.
Wir podcasten heute von unterwegs, denn Christian Mölling und ich sind zur Sicherheitskonferenz in München, die ja später heute offiziell eröffnet wird. Diese Konferenz wird jedes Jahr mit Spannung erwartet. Irgendwas passiert in München eigentlich immer. Letztes Jahr war geprägt von Ratlosigkeit und Enttäuschung über den verfahrenen Stellungskrieg in der Ukraine und über die Scharaden im US-Kongress. Dann platzte die Nachricht vom Tod des russischen Oppositionsführers Alexei Nawalny in russischer Haft in den Eröffnungstag letztes Jahr. Dieses Jahr hatten viele trotz aller Irritationen über Donald Trumps erste Wochen im Amt und die Art der Amtsführung doch der Sicherheitskonferenz mit so einem kleinen Funken Hoffnung entgegengesehen. Denn die neue US-Administration, jedenfalls hatte man den Eindruck, eine Weile lang wollte sich hier in München offenbar mit den Europäern abstimmen und austauschen, was den Weg zu einem möglichen Waffenstillstand in der Ukraine angeht. Doch dann kam es ganz anders. Vielleicht können Sie, Herr Mölling, zum Anfang einmal skizzieren, was diese Woche da passiert ist und mit welchen Erwartungen Sie jetzt in diese Sicherheitskonferenz starten.
Na, die Woche hat einige schwere Einschläge mit sich gebracht. Also auf der einen Seite, glaube ich, erstmal die Rede des amerikanischen Verteidigungsministers im Rahmen der Unterstützergruppe der NATO, wo er gesagt hat, dass die Amerikaner nicht mehr der primäre Garant der europäischen Sicherheit sind. Er hat noch viele andere Sachen gesagt. Und dass die Europäer sozusagen die mögliche Absicherung eines Waffenstillstandes selber leisten müssten, zumindest die Boots on the ground. Da könnte man jetzt viel tiefer reingehen, denn da ergeben sich natürlich enorm viele Fragen. Muss man das negativ oder positiv interpretieren? Heißt primärer Garant dann auch, dass der ultimative Garant weg ist? Alles das sind aber letztendlich Ausdeutungen von etwas, was man tatsächlich nicht wirklich anfassen kann. Auch die Aussagen von Trump, die diese Woche zur Ukraine und warum telefoniert er mit Putin gemacht worden sind. Das sind alles Sachen, wo man sagen muss, wenn wir beide heute am Freitagmorgen darüber sprechen, ist das so eine Art Stopptanz. Ne? Also jetzt drückt man auf einmal auf Stopp und betrachtet ein Bild und denkt, das wäre jetzt das, wie es die nächsten Wochen weitergehen würde, also in einer Konstanz. Wenn wir aber die letzten 3 Wochen zurückgucken, dann ist das ja im Grunde genommen Trump, wie er leibt und lebt, also ein Kaleidoskop der Widersprüchlichkeiten. Denn sowohl der amerikanische Verteidigungsminister ist dann zurückgerudert, Trump ist auch schon zurückgerudert. Er hatte ja die Aussagen zu Gaza gemacht, nicht nur zur Riviera des Mittleren Ostens, was sicherlich Quatsch ist, sondern auch die Idee geäußert, dass man mit amerikanischen Truppen in den Gaza reingehen würde. Alles das ist dann wieder abgeräumt worden, auch weil man natürlich die ganzen Partner in der Region vor den Kopf gestoßen hat, außer Netanyahu, der sich gefreut hat. Also das ist, ich glaube, das Bild ist tatsächlich die Kontinuität, ist die Inkonsistenz dieser Regierung. Und da wird wahrscheinlich der heutige Tag keinen Unterschied machen. Zumindest die Europäer können sich nicht sicher sein, was passiert. Ich glaube, auch die Russen können das nicht. Aber jeder nimmt sozusagen das, was er ganz gerne hören möchte. Und wenn man schlau ist, dann fängt man an, auf der Grundlage Pflöcke einzuschlagen, um die Worte des Präsidenten oder des Verteidigungsministers Realität werden zu lassen. Das Einzige, was wir noch nicht sehen, ist, dass die Europäer anfangen, irgendwelche Pflöcke einzuschlagen, weil die natürlich herzlich teuer sind.
Der ehemalige US-Botschafter in Moskau, Michael McFaul, der auch in München ist zur Konferenz, hat gestern mit meiner Kollegin Leonie Schäuble gesprochen und hat da gesagt, bei diesem Anruf und mit diesen Aussagen, die da vorgestern auch von Hexit, von dem Verteidigungsminister und von Trump selber getroffen worden sind, sagte der McFaul, Trump macht Putin Geschenke und bekommt keine Gegenleistung. Und der Eindruck wurde ja von vielen geteilt, dass da sozusagen a priori jetzt schon ein Schaden entstanden ist, bevor die Verhandlungen oder irgendwelche Verhandlungen beginnen. Teilen Sie den Eindruck und ist dieser Schaden noch irgendwie abzuwenden?
Also ich teile den Eindruck nicht. Ich glaube, man muss zurzeit unterscheiden, wer politische Kommunikation betreibt und versucht sozusagen eine selektive Sache in den Vordergrund zu stellen und das sozusagen und auf der Grundlage seine Argumente aufzubauen. Wenn man insgesamt drauf guckt, würde ich eher sagen, das ist zurzeit Kaffeesatzleserei. Denn Trump hat ja die Fähigkeit, alles, was er gesagt hat, am nächsten Tag wieder einzureißen. Das heißt also, sie können sich auch nicht sicher sein, ob irgendwas, was er gesagt hat und was er jetzt den Russen angeboten hat, ob das morgen oder übermorgen noch Bestand hat. Er legt Sachen auf den Tisch und nimmt sie wieder runter. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Konstellation, weil im Grunde genommen treffen zwei Vertragsbrecher aufeinander. Putin würden wir sozusagen generell nie zutrauen, dass er irgendeinen Vertrag, den er unterschreibt, einhalten würde, es sei denn, es hilft ihm total und den anderen schadet es. Und das Gleiche ist mit Trump so. Und die Frage ist jetzt, wenn zwei Vertragsbrecher aufeinandertreffen, können die überhaupt Vertrauen zueinander aufbauen? Oder ist das im Grunde genommen das schiere Austesten von Macht und letztendlich dann auch von militärischer Gewalt, die in der Lage ist, einen zwischen den beiden Akteuren verhandelten Zustand oder Endzustand tatsächlich dann zu implementieren, also ne, Waffenstillstand zu implementieren und sagen muss, naja, wir glauben ja, dass die Russen einen solchen Waffenstillstand testen werden. Also kann man auf irgendwelche Zusagen nicht vertrauen, sondern das Einzige, worauf man vertrauen kann, ist die Fähigkeit, einen solchen Test tatsächlich zu bestehen und ihn auch möglicherweise so zu bestehen, dass Russland es nicht weiter versucht. Das ist, glaube ich, die wesentliche Situation. Schaden macht es trotzdem, mindestens dadurch, dass wir Zeit für eine konstruktive Lösung verlieren. Ich gehe davon aus, dass Trump in 2-3 Wochen, wenn der Stopptanz sozusagen wieder weitergegangen ist, erfahren wird, dass Putin gar nicht verhandeln wird, dass er ihn an der Nase herumführt. Es sei denn, es gibt ein Ergebnis, mit dem Putin zufrieden ist und, das kommt ja damit dazu, mit dem die Ukrainer auch zufrieden sind und sagen, okay, das können wir tatsächlich so annehmen und mit dem die Europäer zufrieden sind.
Die europäischen Verteidigungsminister haben nach dem ersten Schock, nach der Begegnung mit Hexit in Brüssel ja zumindest versucht, demonstrative Geschlossenheit an den Tag zu legen. Und dann kam gestern eins nach dem anderen eine ganze Reihe Meldungen aus Kanada, Großbritannien, Niederlanden, Norwegen, auch aus Deutschland über neue substanzielle Waffenlieferungen für Kiew, die da angekündigt wurden. Deutschland will unter anderem neue Iris-T-Flugabwehrraketen und 6000 hochmoderne Kamikaze-Drohnen an Kiew jetzt liefern. Ist das jetzt so ein Ruck, der da durch die nicht-amerikanischen NATO-Partner sozusagen geht und kann das was bewirken?
Das kann was bewirken. Es ist, glaube ich, etwas, wo man sich dann doch im Rahmen der Verteidigungsminister zumindest schon mal geistig darauf vorbereitet hat, dass, wenn die Sachen so laufen, wie sie jetzt laufen, dass man dann tatsächlich anfangen muss, die Ukraine stärker zu unterstützen und auch dieses Signal senden muss. Die Amerikaner werden da ja auch erstmal nichts dagegen haben, was dann ja auch eine Inkonsistenz ist. Ne? Also wenn man die Ukraine jetzt wieder stärker macht, dann kann man den Russen nicht mehr so viel anbieten. Aber das sozusagen das Kaleidoskop lassen wir mal beiseite. Klar ist aber, die Zeitenwende, so wie man das so schön beschrieben hat, in den letzten 3 Jahren hat noch nicht so viel bewirkt, dass wir jetzt aus dem Vollen schöpfen könnten. Das heißt, wenn nicht sehr schnell mehr passiert und wir quasi eine zweite Einkaufswelle auf dem Weltmarkt machen, dann sind das sinnvolle, wichtige Dinge, mit denen man die Ukraine jetzt unterstützen kann. Das läuft aber dann auch relativ schnell wieder aus, weil Kamikaze-Drohnen sind im Grunde genommen Munition. Das sind 6000 Schuss, das ist nicht wenig, aber es ist auch nicht so super viel, wenn man sich wiederum vorstellt, dass die Ukraine im Jahr, ich glaube, 1 Million Drohnen unterschiedlichster Typen produziert. Dann sieht man, dass das ein Tropfen auf den heißen Stein ist.
Eine bemerkenswerte Entwicklung ist ja auch, dass der US-General Keith Kellogg, den Trump eigentlich als Sonderbotschafter für die Ukraine ernannt hatte, offenbar gar keine prominente Rolle mehr spielt. Der wird jetzt ja auch bei der Sicherheitskonferenz hier auftreten und vielleicht auf verschiedenen Panels Gespräche führen, als sozusagen offiziell designierter, zuständiger Vertreter der US-Administration. Aber man hat ja den Eindruck, dass Trump eigentlich auf ganz andere Leute setzt, als den Mann, den er nun zu dem Zweck ernannt hat. Er hat den Witkow dazu Putin geschickt vor ein paar Tagen, der diesen Amerikaner, der in Russland inhaftiert war, dann nach Hause mitbringen konnte. Und er hat ja eine ganze Reihe von anderen Leuten jetzt öffentlich genannt, die sein Team für irgendwelche Verhandlungen, die jetzt mit Putin, also nach seiner Vorstellung, bald stattfinden sollen, die dafür zuständig sein sollen. Was bedeutet das?
Es bedeutet, glaube ich, eine Kontinuität in der Art von Informalisierung von Politik, dass die Idee, dass sozusagen der Außenminister, also wer formal Außenminister ist oder Verteidigungsminister ist, Dinge bestimmen könnte. In Wirklichkeit bestimmt Trump die Sachen und das amerikanische System als Präsidentialsystem ist darauf zugeschnitten, dass ein Mann, ein Mensch die Letztentscheidung hat. Und das, was der Präsident sagt und unterschreibt, ist Politik. Und das macht es, glaube ich, so dramatisch. Das heißt, diese ganze Idee auch von Checks and Balances, von Austarieren der unterschiedlichen Teile des politischen Systems wird hier im Grunde genommen ausgehebelt. Und es werden persönliche Bekannte eingesetzt, neben Familienmitgliedern, die wesentliche Rolle übernehmen. Das ist letztendlich auch mit Musks nichts anderes, die dann de facto enorm viel Macht bekommen, aber nicht kontrollierbar sind, durch die Regierung. Aber das bedeutet auch nicht, dass Kellogg nicht irgendwann wieder eine Rolle bekommt. Ne? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass hier in München die Leute ihn jetzt erstmal sidelinen werden, weil viele folgen einfach dem Diskurs und dem Eindruck des Augenblicks und sagen, naja, der ist jetzt aus dem Spiel. Ja, weiß ich nicht. Also ich werde da ja zurzeit einfach enorm vorsichtig mit Vorurteilen, mit zu schnellen Urteilen darüber, was denn jetzt tatsächlich Trump reitet. Und ich glaube, dass man einfach davon ausgehen muss, dass er, ich glaube, gespaltene Persönlichkeit ist das falsche Wort, dass er einfach in sich selbst inkohärent ist und es einfach davon abhängt, wie er aufsteht morgens, mit welchem Fuß, was er sagt. Und wenn er mit einem anderen Fuß am nächsten Morgen aufsteht, sagt er was ganz anderes. Und jetzt machen sie daraus mal eine sinnvolle Politik. Die einzige Hoffnung, die man haben kann, ist, dass sich das irgendwann so in unterschiedliche Hakenschläge verwandelt, dass es mindestens eine Nullpolitik ist, dass also gar nichts mehr auf dem Boden ankommt. Gleichzeitig bleibt es aber dabei, dass alle versuchen werden, ihren Vorteil daraus zu ziehen, wenn Trump schon mal irgendwas gesagt hat und sofort anfangen werden, Pflöcke einzuschlagen. Deswegen ist es eigentlich traurig, dass die Europäer hier wahrscheinlich die Gelegenheit verpassen werden, den Amerikanern eine klare Antwort zu geben, wie sie gedenken, mit dem umzugehen, was ihnen denn hier heute vorgetragen wird und morgen.
Apropos Inkonsistenz, ein Punkt, bei dem das Trump-Team ja bemerkenswert konsistent kommuniziert, ist die Erwartung, dass, wenn es dann irgendwann einen Waffenstillstand in der Ukraine geben sollte, dass der von europäischen NATO-Truppen abgesichert werden soll. Das ist ja, wir haben da auch schon hier im Podcast bei verschiedenen Gelegenheiten drüber gesprochen, das ist ja eine große Zahl Soldaten, die man brauchen würde, um diese lange Kontaktlinie in der Ukraine in irgendeiner Weise abzusichern. Wahrscheinlich eine sechsstellige Summe. Die müssen rotieren, ausgetauscht werden. Das deutsche Heer hat im Moment 64.000 Männer und Frauen nach offiziellen Angaben. Die anderen europäischen NATO-Partner stehen nicht viel besser da und haben natürlich alle schon bestehende NATO-Verpflichtungen, für die diese Truppen mit verplant sind. Wie kann das denn, also kann das überhaupt gehen und wenn ja, wie?
Ich glaube, man kommt möglicherweise an einen Punkt, wo man sagt, es muss gehen und das, was wir dann nicht an Menschen haben, müssen wir entweder durch Technologie oder durch Risiko auffangen. Das ist, glaube ich, das Wesentliche dabei. Nach meiner Kaffeesatzleserei ist es so, dass die Amerikaner vor allen Dingen keine Boots on the ground haben wollen. Das ist verständlich, das kann man möglicherweise auch wirklich kompensieren, denn die Zahl des Heeres ist nicht die Zahl der Soldaten, die wir haben. Also wir haben viele Soldaten, die quasi dann dem Heer zuarbeiten, assigniert in anderen Teilen, wie zum Beispiel im ZIR, also dem Kommando, das für den Informationsraum zuständig ist, die Daten zu liefern. Das ist also, glaube ich, nicht das größte Problem, das wir haben. Das größte Problem würde entstehen, wenn die Amerikaner Informationen, also Aufklärungsdaten, nicht mehr liefern würden. Denn davon sind wir in großem Maße abhängig. Und das würde, glaube ich, tatsächlich ein Gamechanger sein für das Risiko der Soldaten, die man da nach vorne bringen würde. Die zweite Frage, die Sie gestellt haben, ist, glaube ich, ebenso ungelöst, auch für die Amerikaner ungelöst. Man kann natürlich argumentieren, dass mit dem Binden von russischen Truppen man zumindest das Risiko eines Angriffs reduziert. Gleichzeitig wissen wir, dass Putin dabei ist, aufzurüsten. Und er kann natürlich den Vorteil nutzen und sagen, okay, ich demilitarisiere die Anteile der Ukraine in großem Maße und platziere die Truppen dann aber in anderen Teilen der NATO-Grenze. Also nicht mehr in der Ukraine. Und damit wird ein direkter Angriff auf NATO-Territorium möglich. Was dann wieder die Frage stellt, okay, liebe Amerikaner, ist das dann Artikel 5 oder ist das nicht Artikel 5? Also was macht den Unterschied zwischen einem Angriff von Russland auf NATO-Truppen in der Ukraine und auf NATO-Territorium? Das ist total ungelöst. Also da sieht man, dass diese sehr dramatischen Aussagen des amerikanischen Verteidigungsministers auf der einen Seite, soll man sagen, verständlich und konsistent in eine bestimmte Richtung gehen. Das ist aber dann, wenn es um die Details, und hier geht es nicht um kleine Schräublein, sondern wirklich nur um die ein, zwei Ebenen drunter. Wie setzt man das denn praktisch um und was bedeutet das für den Rest, dass das überhaupt nicht durchdacht ist und dass das Potenzial zum weiteren Zurückrudern hat in tatsächlich alle Richtungen? Was bedeutet, dass wir, glaube ich, einfach vor einer großen Phase von Unsicherheit stehen? Die Baseline ist aber, das klingt total banal, die Europäer müssen mehr tun, sie müssen sich darauf einrichten, sehr schnell mehr zu tun. Also im Grunde genommen morgen schon oder besser noch heute. Und wenn wir auf die großpolitische Lage in Europa gucken, dann ist Europa zurzeit in seinen einzelnen Hauptstädten von Schwäche gezeichnet.
Ja, und es gibt ja genau diese Warnungen, die sagen, ich glaube zuletzt war das der dänische Militärgeheimdienst, der diese Woche mit so einem Papier kam, sowas kam aber von anderen in den letzten Wochen und Monaten auch schon, die da sagen, der Tag, an dem ein Waffenstillstand in der Ukraine in Kraft tritt, ab da tickt die Uhr, was Bedrohungsszenarien an anderen Stellen der NATO-Ostflanke betrifft. Die Dänen haben gesagt, es könne binnen 6 Monaten nach Beginn eines Waffenstandes in der Ukraine ein anderer Nachbarstaat von Russland attackiert werden. Und binnen 2 Jahren halten die für möglich, könnte Russland das Baltikum bedrohen, binnen 5 Jahren einen Full-Scale-War gegen die NATO führen. Als kleiner Ausblick am Ende, was glauben Sie, kann denn diese Sicherheitskonferenz mit all diesen Unwägbarkeiten und diesem Kaleidoskop der Widersprüche, was da aus Washington auf Europa ständig wirkt, was kann diese Sicherheitskonferenz noch erreichen? Oder anders gefragt, muss sich Europa darauf einstellen, in der US-Regierung nicht nur keinen verlässlichen Partner mehr zu haben, sondern sowas wie einen Gegner?
Also die Möglichkeiten, dass das, was die beiden Optionen gesagt haben, liegen jeweils zwischen 0 und 100%. Das ist, glaube ich, die Dramatik. Und die Lösung ist aber immer die gleiche. Die Europäer werden sich, wenn sie es denn möchten, letztendlich auf sich selber abstützen müssen. Das heißt, sie müssen aber erstmal Einigkeit unter sich selber herstellen. Die ist zurzeit nicht gegeben. Und dann ist es egal, ob die Amerikaner uns unterstützen oder nicht. Wir werden nur ein glaubwürdiger Partner oder auch ein glaubwürdiger Spieler am Tisch sein. Ich glaube, so rum ist es wichtig. Wir werden nur ein glaubwürdiger Spieler am Tisch sein, wenn wir tatsächlich die Währung haben, mit der wir uns durchsetzen und wehren können tatsächlich. Und das ist sicherlich nicht nur Militär, das sind auch andere Aspekte von Verteidigung und Souveränität. Aber das ist genau das, worum es jetzt geht. Und da bin ich sehr gespannt. Ich meine, was die Münchner Sicherheitskonferenz bewirken kann, ist, sie ist auf der einen Seite ein Brennglas, wo für 96 Stunden ganz viele Leute, die wichtige Dinge zu entscheiden haben, nicht nur auf höchster politischer Ebene, sondern auch in den Apparaten, zusammenkommen und diese Lage sehr ungefiltert diskutieren können, abseits jedes Protokolls. Und das macht einen erheblichen Unterschied, diese Möglichkeit, weil sie damit Vertrauen untereinander erzeugen können und Arbeitsaufträge für die nächsten Wochen und Monate identifizieren können. Sie haben auf der höchsten politischen Ebene auch die Möglichkeit, dass die Staats- und Regierungschefs, die hier sind, es sind sehr viele hier aus Europa, einen gemeinsamen Auftritt hier wagen. Also Macron und Scholz sind da. Ja, beide sind geschwächt, aber sie könnten zumindest den Anfang machen, den die Verteidigungsminister ja auch jetzt schon gemacht haben und gesagt haben, nee, jetzt ist es tatsächlich soweit, wir haben es jetzt tatsächlich verstanden. Die Frage ist, ob die alle über ihre Schatten springen können und eine harte Ansage machen können und sagen können, wir lassen uns hier die Butter nicht vom Brot nehmen. Und das ist schon ein Euphemismus, weil hier geht es jetzt tatsächlich um sehr existenzielle Fragen. Und das, worüber 3 Jahre lang gewarnt worden ist, dass sozusagen die ukrainische Sicherheit auch unsere Sicherheit ist, das fällt jetzt tatsächlich zusammen. Sie haben das eben mit der Frage sehr konkret gemacht. Ukraine-Absicherung, NATO-Verpflichtungen. Hier fallen Unterstützung, Abschreckung und Verteidigung Europas jetzt tatsächlich zusammen. Und das wird nicht mit dem Ende der Münchner Sicherheitskonferenz aufhören.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen, Herr Gassel.
Das war die Lage international. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am kommenden Freitag auf RTL Plus und überall sonst, wo Sie gern Podcasts hören. Danke für Ihr Interesse, ein schönes Wochenende und bis bald.
Tschüss, bis bald.